manchmal geht's gut und manchmal kriegt man halt eine abgeräumt. Und deshalb finde ich da jetzt nichts Verwerfliches dabei. Ich glaube, im Trailrunning wie im Leben ist es oft wichtig, dass man es einfach manchmal riskiert, auch wenn man weiß, dass es vielleicht ein bisschen blöd ist, dass man sich vielleicht eine einfängt.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Mein Name ist Christian und heute spreche ich mit jemandem, über den in der Öffentlichkeit bisher relativ wenig bekannt ist, außer wahrscheinlich, dass er ein verdammt guter Trailrunner ist. Er hat vor wenigen Wochen den Zugspitz Ultra Trail gewonnen, ist für Deutschland sowohl bei der letzten EM als auch bei der letzten WM auf der Langstrecke gestartet und wurde 2024 Deutscher Meister im Ultra Trail. Und ja, die Liste an tollen Ergebnissen könnte ich hier noch fortsetzen. Dabei ist er eigentlich noch gar nicht lange dabei. Also ich habe nachgeschaut, sein erstes Trailrun ist, wenn ich da richtig liege, erst im Jahr 2022 gelaufen worden. Er hat es also seitdem in kürzester Zeit geschafft, sich vom Newcomer zur festen Größe in Deutschlands Trailrunning-Spitze zu arbeiten. Wie ihm das gelungen ist, das finden wir hoffentlich heute heraus. Und damit herzlich willkommen im Trailfunk, Manuel Hartwig.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ist mein erster Podcast, für mich auch eine neue Erfahrung und ich hoffe mal, du hast nicht allzu viel schwierige Fragen für mich, dass es keine Prüfungssituation wird hier.
Schauen wir mal. Geil, Podcast-Premiere, freue ich mich. Das ehrt uns auch hier im Trailfunk auf jeden Fall. Ja, erstmal schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir haben gerade kurz im Vorgespräch gesprochen und du hast gesagt, dass du schon am Packen bist, denn es geht dieses Wochenende zum Eiger.
Ja, genau. Und zwar wollte ich eigentlich, war das nicht auf dem Plan mit dem Eiger. Ich wollte einen 100er laufen, also 100 Kilometer, als Vorbereitung für UTMB, das ich dann Ende August laufen werde. Aber der wurde ja dann gekürzt. Ich meine, durch die Nacht laufen, das war schon mal ganz gut, aber ich hätte schon gerne noch einen 100er in den Beinen, bevor ich an die 100 Meilen gehe. Und deshalb habe ich mich dann noch umgeschaut, ob ich noch irgendwie ein Rennen zwischenrein kriege. Und da dieses Wochenende meine Family nicht da ist, ist meine Auswahl auf dieses Wochenende gefallen und dann habe ich den Leuten vom Eiger geemailt, die waren so gnädig und haben mir noch einen Startplatz zur Verfügung gestellt und dementsprechend laufe ich am Eiger, den ich auch schon mal gelaufen bin vor 3 Jahren und vielleicht gleich eine coole Story zu Beginn. Das war wahrscheinlich das härteste Rennen, was ich jemals gelaufen bin. Das war das einzige Mal, dass ich wegen Sport geweint habe, 2 Mal. Das war ein ganz schönes Massaker damals. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das freiwillig nochmal tue, aber here I am.
So ist das manchmal beim Ultra Trail, genau. Ja, mal schauen, was sich da dieses Wochenende erwartet. Die Wetterprognosen sind ja durchwachsen, sage ich mal, oder?
Ja, durchwachsen trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass ich am Schluss Probleme kriegen werde mit Hitze. Aber jetzt wurde gerade vor 2-3 Stunden, habe ich eine E-Mail bekommen, dass das Cold Weather Kit aktiviert wurde, dementsprechend sind die Bedingungen wohl extrem in die andere Richtung. Also ich habe mal geschaut, es sieht nicht so schlecht aus auf den Vorhersagen, aber in den Bergen kann halt viel passieren und gerade wenn man dann eben in der Höhe ist dann und nicht mehr so ganz so viel, ganz so gut im Saft steht, dann sind die Bedingungen doch in der Wahrnehmung einiges härter, als sie vielleicht in der Realität sind.
So ist das, genau. Lass uns im weiteren Verlauf noch auf jeden Fall auch über den UTMB sprechen, was du da vorhast, diesen Herbst. Ja, ich habe das Gefühl, Manuel, wir müssen dich unseren HörerInnen noch so ein bisschen vorstellen. Und ich habe recherchiert und da habe ich erstmal ein ziemlich lustiges Zitat von dir gefunden. Du hast nämlich im Anschluss an die Trail-EM in Slowenien gesagt, Zitat, Schweine fühlen sich wohl im Dreck. Und das fand ich einen hervorragenden Satz. Inwiefern würdest du denn sagen, charakterisiert sich dieser Satz so ganz gut?
Kommt wahrscheinlich drauf an, wie man fragt. Also das liegt vor allem dran, dass ich wahrscheinlich hauptsächlich gerne Scheiße laber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde mich selbst nicht als Schwein bezeichnen, in fast keinerlei Hinsicht, weder was Ordnung betrifft, noch Sauberkeit. Nichtsdestotrotz macht mir nichts aus, wenn die Bedingungen mal nicht ganz so gut sind, wenn es schlammig ist und es vielleicht mal ja auch ein bisschen ruppiger zugeht, wie auf beispielsweise einem Campingplatz oder einem Festival oder eben auch draußen, wenn ich am Laufen bin. Dementsprechend, glaube ich, sollte man vieles, was ich sage, nicht ganz hundertprozentig ernst nehmen, aber in der Regel ist dann schon ein bisschen Wahrheit mit
dran. Okay, das heißt, du betreibst den Sport Trailrunning wie die Argentinier Fußball spielen, zumindest gestern Abend gegen England. Da ging es auch ziemlich ruppig zu.
Ja.
Aber ich fand das, die Analogie oder der Vergleich mit dem Schwein, fand ich erstmal so ganz interessant, weil vielleicht gibt es ja doch ein paar Gemeinsamkeiten, oder? Ich meine, Schweine gelten gemeinhin als relativ intelligent, also intelligenter als Hunde. Sie können gut riechen, sie sind Allesfresser. Trifft da irgendwas zu?
Also, was meine Nase betrifft, ich weiß, ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber ich denke schon, dass ich ganz gut ausgebaut bin da oben, sodass es zum Riechen reicht. Allesfresser, ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Also Allesfresser ist ja keine schlechte Eigenschaft, auch für Ultratrailläufer, oder?
Ja, also ich hatte auch noch nie Magenprobleme. Bei mir, alles, was durch die Luke geht, kriege ich runter und das wird auch dann irgendwie verdaut. Ich fühle mich manchmal natürlich ein bisschen voll, aber das geht nach 10 Minuten alles wieder ganz gut.
Der dritte Punkt war Intelligenz.
Ach so, ja, das lasse ich andere Leute beurteilen. Aber ich bin ja immerhin promovierter Chemiker, also bin ich wahrscheinlich nicht am ganz unteren Ende angesiedelt.
Okay. Ja, es gibt ja so Zuschreibungen für Sportler irgendwie, die lauten Kampfschwein oder Kampfsau oder so, hat ja auch was mit Schwein zu tun. Also würdest du sagen, das trifft zu?
Mich hatte vor kurzem, eine Unterhaltung mit einem älteren Herren auf dem Trail, oder zwei älteren Herren auf dem Trail, auf dem Gipfel. Und da hatten wir es auch drüber, wie ich da hochgelaufen bin, dass ich ja eigentlich ganz fix unterwegs war, obwohl ich nicht unbedingt so aussehe, wie beispielsweise ein Speedgoat oder ähnliches, was man assoziieren würde mit einem schnellen Trailläufer. Ich habe dann geantwortet, dass ich eher ein Speedbüffel bin vielleicht. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut, weil ich doch eher am robusteren Ende angesiedelt bin und auch vielleicht nicht unbedingt die klassische Statur von einem Trailläufer habe. Dementsprechend glaube ich, dass der Büffel, der Bergbüffel oder Speedbüffel trifft es vielleicht ganz gut.
Okay, man hört es ein bisschen an deiner Aussprache. Du kommst aus der Pfalz, ich glaube ursprünglich aus Rühlsheim, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Ich habe mal geschaut, was Pfälzer so ganz stereotypisch auszeichnen. Ja? Da habe ich jetzt folgenden Satz gefunden. Also, der Pfälzer gilt als geselliger, herzlicher und bodenständiger Charakter. Er liebt das Feiern auf Weinfesten und schätzt die deftige Regionalküche wie Saumagen, Leberknödel und Riesling. Seine Mentalität ist oft direkt, aber herzlich. Kannst du dich damit identifizieren?
Kann ich alles genauso unterschreiben, 100%. Okay. Ich bin einfach durch und durch Pfälzer, auch wenn ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Es kommt einfach in sämtlichen Lebenslagen immer wieder ein bisschen durch.
Einen Schweizer Akzent höre ich aber noch nicht, denn du bist ja sesshaft gerade in der Schweiz, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Aber ich meine, Schweizerdeutsch zu lernen ist natürlich nicht so einfach wie beispielsweise Hochdeutsch und man muss das auch ähnlich lernen, wie man eben eine neue Sprache lernen muss. Ich meine, natürlich kann man sich dran gewöhnen, aber wenn jemand zum Beispiel Oxford-Englisch spricht, dann spricht er auch nicht unbedingt wie ein Ire oder ein Schotte oder ein Amerikaner und genauso ist es eben im Deutschen und im Schweizerdeutschen.
Ja. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was von dir erfahren. Ich fasse nochmal zusammen. Du bist Chemiker vom Beruf. Du hast sogar promoviert. Du lebst gerade in der Schweiz. Du bist 1989 geboren, ist das richtig?
Richtig, ja.
Das heißt, du bist aktuell 37 Jahre alt. Schweiz, lass noch mal ganz kurz da zurück, weil du bist ja nicht der einzige exildeutsche Trailrunner in der Schweiz. Und ich finde das irgendwie ganz interessant. Also gibt es ja noch Katharina Hartmut, fast namensverwandt mit dir. Hartmut, Hartweg ist nicht weit entfernt. Hanna Gröber. Das heißt, die deutsche Trail-Szene fühlt sich in der Schweiz offenbar sehr wohl. Gibt's da
irgendwie Kontakt?
Oder in Innsbruck. Gibt's irgendwie einen Kontakt zwischen euch irgendwie?
Also Katharina habe ich selbst noch nie persönlich kennengelernt. Die wohnt Luftlinie, ich würde schätzen, im Großraum Zürich, vielleicht 35 Kilometer entfernt von mir, also gar nicht so weit eigentlich, weil ich direkt an der Kantonsgrenze zum Kanton Zürich wohne. Aber hat sich nie ergeben. Und Hanna habe ich bei der EM natürlich kennengelernt. Die kannte ich vorher nicht, habe sie aber auch seitdem nicht wieder gesehen. Aber auch die wohnt in Zürich, also ähnliche Distanz. Aber ja, ist leider als Familienvater mit einem Job immer relativ schwierig, Zeit zu finden für Hobbys wie Traillaufen bei mir. Und dementsprechend bin ich da schon so ein bisschen ein einsamer Wolf, was mich meinen Alltag betrifft hier oder das Training zumindest.
Ich hatte eingangs gesagt, du hast dein erstes Trailrennen erst 2022 gelaufen. Stimmt das oder hat da die ITRA irgendwas übersehen?
Nein, das ist richtig. Das war der ZUT, damals hieß er Super Trail. Das waren 68 Kilometer. Ja. Das war das erste Mal. Ich bin in dem Jahr überhaupt mein erstes läuferisches Rennen gelaufen. Das war 10 Kilometer im Frühjahr und dann ein paar Wochen später nochmal ein Halbmarathon. Und dann das nächste war dann dieser Zugspitz Super Trail. In 2022.
Wie bist du ja erst relativ spät dann in deinem Leben dann auf die Idee gekommen, ich mache das jetzt mal mit dem Laufen?
Naja, also ich bin aufgewachsen, habe viele Sachen ausprobiert. Habe lange Tischtennis gespielt, auch gerne Badminton, Squash habe ich gespielt, oft auch in meiner Freizeit mal ein bisschen Tennis, Fußball natürlich. Habe mir auch, glaube ich, mit 16 oder 17 Rennrad gekauft, bin dann vor allem in den Sommerferien immer mal wieder gefahren und bin auch immer mal wieder joggen gegangen. Also ich nehme bewusst das Wort joggen, weil das war eigentlich alles, was ich getan habe, bis, sagen wir mal, 2020 oder so. Also wirklich als Ausgleich oder als zusätzliche Sportart zu dem anderen Vereinssport, den ich dann in der Regel gemacht habe. Und erst als ich dann in die Schweiz kam, das war direkt mit Corona, Anfang 2020, hatte ich dann eine Laufgruppe bei der Arbeit und wir sind dann öfter in der Mittagspause laufen gegangen. Das war dann am Anfang ein-, zweimal die Woche, dann irgendwann drei-, vier und irgendwann waren es fünfmal in der Woche in der Mittagspause laufen und dann wird man irgendwann auch fitter. Und wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, es wird vielleicht mal ein Ironman, so wo ich im Hinterkopf hatte, aber nie wirklich irgendwie mich committed hätte auf irgendwas. Und dann habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen bei einem Downhill-Mountainbike-Unfall und dann habe ich mir einen Monat lang, war ich krankgeschrieben, saß ich nur zu Hause und habe YouTube-Videos angeschaut. Und dann bin ich erst, glaube ich, mehr oder weniger über das ganze Traillaufen gestolpert und habe mich, glaube ich, sogar während ich noch zu Hause lag, habe ich mich, glaube ich, für den ZUT, das war nämlich Oktober, November, für den ZUT damals angemeldet, einfach aus Interesse. Und habe dann, ja, meine Vorbereitung war so, naja, mittelspezifisch at best. Und so kam dann das eine zum anderen. Also, das war nicht geplant, das war alles mehr oder weniger ein Ausrutscher. Ja, so ist das irgendwie zustande gekommen.
Was war das dann für eine Erfahrung, das erste Mal dann beim ZUT die Strecke des Supertrails zu laufen? Das muss ja irgendwie ein Feuer entfacht haben in dir, oder?
Ja, eigentlich eher das Gegenteil. Also im Nachhinein anscheinend, ja. Also die erste Erfahrung ist, glaube ich, also wie es bei wahrscheinlich vielen Leuten ist, die sich tendenziell eher ein bisschen überschätzen, dass man zu schnell losläuft und dann halt bitter dafür eine abgeräumt bekommt. Und genauso ist es mir auch passiert. Ich weiß noch, das ging von, wie hieß das, Greinau, glaube ich, los, hoch. Und ich hatte keine Trailerfahrung, null. Und ich war dann, glaube ich, auf dem Pass oben auf dem ersten, war ich Dritter. Und dann habe auf dem Hoch schon gemerkt, ja, ich überpace eigentlich völlig, aber schauen wir mal, was passiert. Und dann war ich eigentlich nach 2 Stunden war ich schon völlig durch. Und dann ging es an dem Downhill dann irgendwann runter, da vor dem flachen Tal. Und als ich dann unten im flachen Tal war, Damals war die Strecke noch ein bisschen anders. War ich an der Aid Station, war dann noch in vielleicht 6., 7., war völlig durch, auf die Oberschenkel schon platt vom Downhill, das System kaputt vom Uphill. Und dann an der Aid Station habe ich mir gedacht, ah, shit, jetzt noch einen Marathon. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nie einen Marathon gelaufen. Und es war so, dann halt zäh hinten raus. Und dann bin ich irgendwie auch noch nach Garmisch gekommen. Und da musste ich mich wortwörtlich 3 Tage lang, immer wenn ich von der Toilette aufstehen wollte, mich irgendwo hochziehen, weil meine Beine so platt waren. Und meine Arbeitskollegen hatten auch gefragt, ja und, war cool, machst du bestimmt wieder? Und ich habe gesagt, nope, not happening. Ja, aber dann, glaube ich, war 3 Monate später, habe ich mich für einen Eiger angemeldet, für einen 100er. Wieder eine schlimme Erfahrung. Anscheinend wollte ich einfach aus meinen Fehlern lernen, langsam, aber stetig.
Selbstüberschätzung, das finde ich ein interessantes Thema. Ist das eigentlich mehr Stärke oder Schwäche? Also natürlich, du hast gesagt, das verleitet einem vielleicht irgendwie zu schnellen Anfang, aber so ein bisschen Naivität und auch so ein bisschen Unbekümmertheit steckt da ja auch mit drin. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Wie würdest du das?
Ja, also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ganz einfach. Ich bin ja bei so einem Lauf, versucht man ja schon das Beste, was an dem Tag möglich ist, rauszuholen. Und da gehört auch manchmal dazu, ins Risiko zu gehen. Und manchmal geht's gut und manchmal kriegt man halt eine abgeräumt. Und deshalb, finde ich da jetzt nichts Verwerfliches dabei. Ich glaube, im Trailrunning wie im Leben ist es oft wichtig, dass man es einfach manchmal riskiert, auch wenn man weiß, dass es vielleicht ein bisschen blöd ist, dass man sich vielleicht eine einfängt. Aber dann lernt man eher draus, wie wenn man da immer übervorsichtig ist und dann irgendwie nie an seine eigenen Limits kommt, weil man sich nicht traut, da überhaupt ranzugehen.
Hey Benny, boah, bald steht ja schon wieder der UTMB an. Das wird echt cool, glaube ich, aber sicher auch mega stressig und verrückt. Ich glaube, danach brauche ich erstmal das volle Kontrastprogramm.
Ich glaube, Christian, da habe ich was für dich. Kennst du den Weißhorn Sky Trail?
Nee, tatsächlich noch nie gehört. Erzähl mal.
Es gibt da nämlich dieses süße kleine Bergdorf in Südtirol, das heißt Aldein. Das ist nicht weit von Bozen, ist auch nicht weit von den Dolomiten, aber im Gegensatz zu den erstgenannten ist es 0,0 touristisch, liegt so ein bisschen mittendrin. Und dort veranstalten sie eben diesen Trailrunning-Wettkampf, den Weißhorn Sky Trail.
Okay, und was erwartet mich da für Distanzen?
Ja, ich habe dir ein kleines familiäres Event versprochen. Dementsprechend gibt es auch nur 2 Distanzen. Jetzt nichts Wildes, einfach ein ganz normales, wunderschönes Trailrunning-Event mit einmal 16 Kilometer und einmal 27 Kilometer.
27 Kilometer, das klingt genau richtig. Und wie sieht's mit Höhenmetern aus und sind das anspruchsvolle Trails?
Der 27K hat 1580 Höhenmeter. Und man hat ein Gipfelerlebnis dabei mit ganz kurzer technischer Passage. Der Großteil des Rennens ist aber absolut laufbar. Highlight ist wahrscheinlich die Bretterbachschlucht, also mit ziemlicher Sicherheit ist das Highlight. Auch der Grand Canyon Südtirols genannt. Normalerweise kann man da jetzt nicht tagtäglich durchlaufen. Das ist eher was zum Entdecken und da muss man auch Eintritt zahlen. Aber am Renntag darf man da exklusiv durchlaufen.
Grand Canyon Südtirols, das klingt fantastisch. Muss ich mal schauen, ob das Reise- und Rennbudget für dieses Jahr das noch hergibt, oder?
Ja, mit Sicherheit, glaube ich. Du bist da wirklich richtig schlank unterwegs. Also 50 Euro Startgebühr, dann bist du dabei für die lange Distanz. Unterkunftsmäßig bietet Aldein viele kleine Pensionen und Urlaub auf dem Bauernhofzimmer. Also da gibt es keine großen Hotels. Und ja, wenn du es ganz einfach magst, kannst du auch einfach im Camper übernachten. Das erlauben die Organisatoren für das Eventwochenende direkt am Startzielbereich.
Okay, ja, das ist traumhaft, super. Sag nochmal kurz das Datum.
Ja, wie schon gesagt, direkt nach dem UTMB-Wochenende am 5.9.2026 der Weißhorn Sky Trail in Aldein. Vielleicht noch ein letzter Geheimtipp von mir. Nach dem Rennen unbedingt in den idyllischen Badesee des Ortes springen.
Wird gemacht. Wer kommt mit? Denn wir verlosen einen Startplatz für den Weißhorn Sky Trail. Dafür einfach eine Mail an redaktion@alleslaufbar.de schreiben mit dem Betreff Weißhorn Sky Trail. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Okay, das heißt, du hast also deine ersten beiden Rennen eine abgeräumt bekommen, wie du sagst. Wann kam denn dann der Punkt? Gab es irgendwie einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, irgendwie bin ich hier ganz gut drin, ich verfolge das jetzt mal ernsthafter?
Ja, also bei dem Super Trail war ich ja, glaube ich, auch noch am Schluss 9. oder 10. Also, dass ich ganz gut bin, habe ich bei dem Super Trail schon irgendwie erahnt. Aber ich glaube, Petter Engdahl ist da damals mitgelaufen. Der war dann auf einem für mich 8-Stunden-Rennen noch mal 2 Stunden schneller. Also da war ganz gut, und wirklich gut sind immer noch 2 Paar Schuhe. Das muss man hier ganz klar auch so sagen. Und dann hatte ich ein paar Läufe, das lief auch. Also die Progression war da. Also auch so vom Gefühl her und so von der Zeit, was ich mir vorgenommen habe, es wurde schon stetig besser. Und nach dem Eiger-Lauf hatte ich mir gesagt, keine 100er, bis ich erstmal einen 70er vernünftig laufe. Das hat dann auch einigermaßen geklappt. Dann habe ich halt irgendwann ein bisschen besonnener das Ganze, bin ich das angegangen, und dann wurde es auch ein bisschen besser. Und das erste Mal, wo es wirklich einfach 100% geklappt hat, war die DM 2024. Da war ich nicht bei irgendwelchen Favoriten gelistet, war von der ITRA-Score vielleicht in der Top 10, vielleicht in der Top 15, ich weiß es nicht. Bin da auch nicht hingegangen mit der Motivation zu gewinnen. Ich bin da hingegangen mit der Motivation, mal zu schauen, wo ich stehe. Und da hat es das erste Mal einfach geklappt, wo ich sage, das war von der Race-Performance her, war das mit das Beste, wenn nicht sogar das beste Rennen, das ich überhaupt gemacht habe.
Du hast da unter anderem Benedikt Hoffmann hinter dir gelassen, macht mir jetzt auch nicht mal ebenso. Würdest du sagen, die DM, das war dann so der Wendepunkt?
Nein, weil, also Wendepunkt ist der falsche Begriff, ich weiß, was du meinst, aber es ist ja nicht so, dass ich vorher schlecht war oder irgendwas drehen wollte. Es war halt die Progression, es war the next step. Das, glaube ich, trifft's eher. Weil da hat man dann halt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ich weiß noch genau, ich bin da über die Ziellinie, habe mich erstmal 30 Sekunden sammeln müssen, habe dann eine Mikro in die Fratze gedrückt bekommen und wurde gefragt, hast du Bock auf WM nächstes Jahr? Und ich, wow. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Da habe ich mir noch nie überhaupt jemals drüber Gedanken gemacht, über sowas. Und da war ich ein bisschen überfordert mit der Situation so kurz. Und dann im Nachgang macht man sich natürlich so Gedanken, okay, ich bin gerade deutscher Meister geworden, in was wird man einfach mal so deutscher Meister? Das sollte ich vielleicht weitermachen. Und ja, dann ging die Progression halt einfach weiter. Also es war nie irgendwie so ein extremer Sprung, es ging halt einfach stetig in die richtige Richtung.
Ja, genau, also mit Wendepunkt meinte ich, auch so irgendwie so der Beginn eines vielleicht neuen Kapitels oder sowas, vielleicht kann man es so sagen, also du hast gesagt, genau, gesteigerte Aufmerksamkeit, auch auf einmal tun sich auch Türen auf, dann ja für ein DLV vielleicht auch mal zu starten und so weiter, also ist ja schon irgendwie vielleicht auch die Bestätigung zu bekommen, boah, man kann da auch mal ganz vorne reinlaufen, wenn alles klappt.
Ja, auch da wieder, ich meine, es ist eine deutsche Meisterschaft, aber auch da ist zwischen sehr gut und wirklich sehr gut, muss man ja auch in Relation sehen. Ich habe da nicht die absolute deutsche Elite geschlagen. Ich hatte einen guten Tag, Benno Hofmann hatte einen scheiß Tag. Alle anderen hatten wahrscheinlich einen durchschnittlichen Tag. Aber natürlich, das Motivierende war wahrscheinlich die Progression, dass man sieht, okay, es geht bergauf und ich kann jetzt auch an einem guten Tag Leute schlagen, die ich vielleicht vor einem Jahr hätte noch nicht schlagen können. Und dann natürlich, Erfolg macht hungrig, es ist einfach so. Und dann, wie du gesagt hast, das mit dem DLV, so eine Frage gestellt zu bekommen, das ehrt einem ja schon primär, auch wenn dann natürlich nicht, weil ich deutscher Meister wurde, mir alle Türen vor der Nase geöffnet wurden, sondern man muss weiter hart arbeiten. Aber ich glaube, diese Challenge, habe ich accepted, weil das ich hätte auch, wenn ich da, keine Ahnung, 12. geworden wäre, wahrscheinlich genauso weitergemacht.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube auf jeden Fall, also mit dem Sieg bei der DM, da war dein Name dann auf einmal so on the map, wie man so sagt. Ja, also da warst du auf einmal, du warst schon ein Überraschungssieger, kann man sagen. Und von da an wusste man, okay, also dieser Manuel Hartwig, der hat irgendwie was drauf, und wenn der irgendwo startet, dann ist mit dem in irgendeiner Weise auch zu rechnen. So. Was hat sich denn verändert? Also wie sah dein Laufalltag vorher aus, so sagen wir mal 2022, und wie sieht der heute aus?
Es ist weiterhin unstrukturiert. Ich habe keinen Coach. Ich mache fast immer auf, was ich Lust habe. Ich plane maximal einen Tag oder zwei Tage voraus. Ich sage mir vielleicht mal, okay, ich sollte mal wieder einen Longrun machen. Und dann versuche ich das in die Woche reinzudrücken, wie es gerade passt, wenn es gerade passt. Was sich natürlich geändert hat, ist ein bisschen die reine Zeit, die ich am Laufen bin. Und wahrscheinlich, dass ich deutlich mehr Double Days habe als 2022. Und dass ich wahrscheinlich ja spezifischer wirklich für Läufe in den Bergen trainiere. Also heißt auch Hiken mit Poles, Downhill. Und damals bin ich halt ja so hügelig in der Mittagspause vor allem immer die gleiche Runde gelaufen. Und jetzt mache ich auch mal was Spezifisches, wo ich sage, okay, jetzt mache ich halt mal fünf Stunden hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also das ist schon, hat sich schon geändert.
Wenn du primär das tust, worauf du Lust hast, also worauf hast du dann so Lust? Wie sieht dann so ein idealer Trainingstag so aus, wenn du sagst, super geil, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich was machen?
Ja, Zeit habe ich nie, das ist ja das Problem. Ich meine, ich arbeite 42,5 Stunden in der Woche, Frau, Kind. Das ist, mein Training muss immer in meine Nischenzeiten reinpassen. Deshalb, Mittagspause ist bei mir immer. Ich lasse auch da auf der Arbeit wenig drankommen. Also ich würde sagen, 95% der Mittagspausen gehe ich eine Stunde bis eine Stunde 30 laufen. Und das ist so mein Bread and Butter. Und alles, was drüber hinausgeht, also ich versuche dann zweimal in der Woche, wenn ich Zeit habe, vielleicht auch mal dreimal abends noch oder morgens eine Runde zu machen. Im Winter tendenziell eher abends, im Sommer manchmal morgens, aber ich bin nicht so der gerne dann aufsteht und direkt losläuft, weil wenn ich es morgens mache, muss ich aus dem Bett Zähne putzen raus. Und das ist so das unter der Woche, und am Wochenende gehe ich schon mal gern 2-3 Stunden in die Berge. Aber ich bin auch keiner, der besonders viel Spaß an 5-6-stündigen Longruns hat. Also das mache ich, da muss ich mich dazu zwingen. Also das ist nichts, was ich genieße.
Und trainierst du dich dann selbst oder hast du jemanden, der dir da hilft?
Nee, mache ich alles selbst. Also ich hab jetzt beim ZUT habe ich mal mit einem von den Two-Peak Endurance-Leuten gesprochen, einfach nur so aus Interesse. Aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Trainer gesprochen habe übers Laufen. Also ich mache alles komplett nach Feel.
Auch so dann intuitiv quasi. Und woher nimmst du dann das Wissen sozusagen, was jetzt angebracht wäre an Training?
Schwierig, also das
Wissen. Also liest du da Bücher, hörst du Podcasts, wie auch immer?
Tatsächlich. Ich habe noch nie wissentlich einen Podcast gehört. Nichts gegen euch, das ist einfach, es kommt einfach nicht vor, weil ich nicht so oft mein Handy dabei habe.
Du weißt nicht, was du verpasst, Mann.
Ja,
du weißt nicht, was du verpasst.
Verstehe ich. Also gerade auf dem Laufband ist es ja eine gute Sache. Aber da bin ich ja so der visuelle Typ. Also ich schaue YouTube-Videos, das muss ich ganz klar sagen. Und da ist, glaube ich, auch, wo ich so das meiste von meiner Intuition herkriege. Aber ich glaube, mit Mitte, Ende 30, als jemand, der in seinem Leben viele verschiedene Sportarten schon probiert hat, hat man ein ganz gutes Verständnis dafür, wie sich ein Körper anzufühlen hat. Plus als Wissenschaftler versteht man, glaube ich, auch genug Zahlen und Daten, dass man da vielleicht auch die richtigen Schlüsse aus entsprechenden Trainings ziehen kann, sodass man eben besser wird. Und dementsprechend, ich habe natürlich eine Excel-Tabelle, wie glaube ich fast jeder, in der ich schreibe halt drei Zahlen pro Tag rein, was ich so getan habe, vielleicht noch einen Kommentar, und basierend auf dem kann ich dann auch mal zurückschauen, was habe ich denn damals gemacht, was hat denn gut funktioniert, was hat denn weniger gut funktioniert.
Okay, also Trial and Error sozusagen.
Ja, ausschließlich. Also ich mache viele, viele Dummheiten auch absichtlich, weil ich wissen will, ob es wirklich Dummheiten sind für mich als Individuum oder ob es nur für, sagen wir mal, 80% der Menschen eine Dummheit ist und für mich vielleicht keine Dummheit.
Lässt du da auch mal die KI über deine Excel-Listen rübergucken mittlerweile?
Nee. Habe ich noch nie. Wäre eine gute Idee. Meine Frau ist auch teilweise ausgebildete Data Scientist. ich hatte schon mal überlegt, ob ich die mal mit irgendwas drüber laufen sollte. Das war aber vor Gemini, ChatGPT, Claude, was auch immer. Könnte ich mal tun. Aber ich experimentiere halt gerne mit dem, was zwischen meinen eigenen Ohren passiert. Und da glaube ich, ja, ist es schon ganz schön, wenn man einfach selbst sich da nicht von der KI zu viel helfen lässt, weil dann, die ist ja auch nur ein Datenausleser-Algorithmus und die schlägt einem dann vor, was sie halt den 80% vorschlägt und nicht unbedingt den 20%, die vielleicht in manchen Sachen auf mich zutreffen.
Ja, ja, warum auch? Also funktioniert ja offensichtlich bisher ganz gut. Definierst du dich eigentlich als Leistungssportler mittlerweile oder würdest du noch sagen, du bist ambitionierter Freizeitathlet oder ist dir das nicht egal, wie man das nennt?
Also mir ist es sehr, sehr egal, wie man mich nennt. Ich glaube, ich habe nach der DM, habe ich mal so einen Monat gebraucht und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, wenn man ein Meister seines Landes ist in irgendeiner Disziplin, dann sollte man das schon so sehen, dass man ein Leistungsathlet ist oder irgendwas besser betreibt als die allermeisten anderen. Und das war so, wo ich dann auch manchmal vielleicht dieses Wort Leistungssportler benutze. Und ich weiß nicht, was ist denn die Definition von Leistungssportler? Ich glaube, ist das einfach nur abhängig von der Zeit, die man pro Woche an Sport betreibt? Weil ich habe das mal nachgelesen vor x Jahren, aber ich weiß nicht mehr, was ich dabei rausgefunden habe. Also ich würde sagen, ja, wenn mich jemand so bezeichnet, habe ich nichts dagegen. Ich würde mich, je nachdem, mit wem ich spreche, auch selbst Leistungssportler bezeichnen, aber nicht gegenüber jedem, wie zum Beispiel meiner Oma wahrscheinlich nicht.
Ja, gute Frage, wie man das definiert. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist es erstmal genau, wie viel Aufwand steckt man rein, aber auch wie viel, oder was für einen Anspruch hat man auch, sich mit den Besten der Besten messen zu wollen, an Meisterschaften teilzunehmen, irgendwie sowas. Also ist so schwierig zu definieren.
Ja.
Aber es ist ja schon noch was Besonderes im Trailrunning, dass man als jemand, der 42,5 Stunden arbeitet die Woche, also du bist ja dann doch Amateur, kann man sagen, weil du einfach kein Profi bist, dass man als Amateur dann ja so weit nach oben noch kommen kann sozusagen. Das ist in anderen Sportarten ja vielleicht anders. Fragst du dich manchmal, was möglich wäre, wenn du so komplett All-In gehen würdest?
Nö. Erstens bin ich 37. Ludo hat Hard Rock gewonnen mit gefühlten 85. Also gerade in den langen Distanzen ist da schon noch eine Weile was möglich. Aber zum einen mache ich meinen Job wirklich gerne. Ich mag meine Arbeit. Ich bin gerne Chemiker, arbeite gerne im Unternehmen, wo ich arbeite. Und ich ginge davon aus, dass wenn ich all in gehen würde, dass ich dann meinen Job mindestens mal reduzieren müsste. Ob das finanziell Sinn machen würde, weiß ich nicht. Kommt drauf an, auf die Rahmenbedingungen. Und zum anderen glaube ich, ja, als Familienvater ins Risiko gehen mit Leistungssport und vielleicht seinen Job, den man gerne tut, mit dem man auch Geld verdient, dann aufs Spiel zu setzen, das wäre auch nicht die richtige Entscheidung, ehrlich gesagt. Wenn mir jemand natürlich einen Koffer voll Gold auf den Tisch wirft, würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, aber so dieses wie soll ich das sagen, ohne jemandem auf den Schlips zu treten, dass ich dann für, auf gut Deutsch gesagt, für ein Apfel und ein Ei deutlichen Mehraufwand habe, ein Risiko mit in mein Leben bringe, sei es, weil ich meinen Beruf zurückstecke oder sei es, weil meine Familie zu kurz kommt, plus ich noch vielleicht noch Commitments habe, die über meinem Training und den Wettkämpfen hinausgehen, da habe ich keine Lust drauf. Ich will keine Sekunde, die ich nicht mit dem Training verbringe, mit Sachen verbringen müssen, die ich vielleicht nicht aus hundertprozentiger Überzeugung tue. Da habe ich einfach keine Zeit für. Es muss genauso passen, wie es passt, und dann was nach meinen Terms and Conditions. Und das glaube ich, das lasse ich für die übrig, gerne, die viel mehr Zeit zur Verfügung haben und vielleicht eher Lust und Motivation für sowas haben. Das ist halt ja einfach nicht mein Ding.
ja, vielleicht auch die in einer anderen Lebensphase sind, ne? Du hast jetzt
das meine ich
gesagt, du bist Familienvater, da kommen natürlich dann auch Verantwortung dazu. Wie ist denn das? Hast du Sponsoren?
Nee. Doch, mein Physio. Ich war nämlich vor 2 Monaten bei meinem Physio und habe gesagt, Marc, jetzt schick mir mal wieder eine Rechnung, ey. Ich habe seit Weihnachten keine Rechnung mehr gesehen und ich war bestimmt alle 3 Wochen bei ihm. Und er hat gesagt, ist okay, ich mache das für dich. Und dann habe ich ihm ein Trikot von der Nationalmannschaft mitgebracht. Das darfst du natürlich niemandem verraten. Das habe ich ihm dann gegeben. Das kann halt in der Praxis hängen, war er auch sehr dankbar. Also mein Physio ist mein Sponsor und das ist mir auch viel wert.
Also für so ein Trikot wäre hier im Alles-Laufbar-Büro auch noch Platz an der Wand, würde ich sagen.
Ja, es ist ja schon weg.
Ah, gibt's nur eins?
Wenige. Okay. Eins habe ich selbst an der Wand und dann bleiben nicht mehr viele. Und eins habe ich getauscht mit einem Brasilianer.
Okay, vielleicht nach der nächsten Meisterschaft.
Genau, also da können wir nochmal ein Interview machen, dann habe ich vielleicht wieder eins über.
Ich finde es spannend. Es gibt ja durchaus noch vereinzelte AthletInnen, die sich diesem ganzen Medientrubel, Instagram und so entziehen. Ja, so ist Nina Engelhardt, fällt mir da ein. Julia Erle ist auch so eine. Aber die allergrößte Mehrheit der Trailrunner würde doch, sag ich mal, wenn sie in deinen Schuhen stecken würden, ja, wenn sie so dein Level hätten an Leistungsfähigkeit, würden sie doch wahrscheinlich anders handeln, schätze ich. Stimmst du mir dazu?
Ja, natürlich. Ich meine, das braucht man sich ja nur umschauen. Du kannst mal schauen, wie viel von den, sagen wir mal, Top 20, Top 50 Leuten mehr auf Social Media aktiv sind als ich. Und das ist wahrscheinlich, das wirst du zumindest wenige finden, die weniger aktiv sind als ich.
Aber gibt es da kein Ego in dir, das nach Aufmerksamkeit schreit?
Nö. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich rechne das halt durch. Nicht nur für den nächsten Post, sondern was bleibt am Ende der Woche, des Jahres, meines Lebens für mich dabei hängen. Und ich identifiziere mich halt überhaupt nicht mit Social Media, Social Media Fame. Ich bin froh über die Leute, die es machen, die da auch wirklich Attention auf den Sport bringen, Geld bringen und alles schön und gut. Aber es muss ja nicht jeder machen. Und ich bin da ganz zufrieden, wenn ich meine Ruhe habe und eben ja, was heißt denn Fame? 200 Likes am Tag pro Post, pro Woche, keine Ahnung. Was bringt mir das?
Das ist eine gute Frage, genau. Aber ja, man hört auf jeden Fall, dass du promovierter Wissenschaftler bist, denn du hast eine sehr analytische Herangehensweise, glaube ich. Du wägst auf jeden Fall sehr klar ab und ich kann das gut nachvollziehen. Aber das hat ja auch Vorteile dann ohne Sponsoren, also außer deinem Physio, unterwegs zu sein, gerade jetzt in Richtung Ausrüstung gedacht oder so. Da hast du ja völlige Wahlfreiheit. Deswegen lass uns doch vielleicht mal so kurz mal über das Thema Schuhe sprechen. Also wenn du alle Schuhe laufen kannst, die es am Markt gibt, ja, für welche entscheidest du dich dann aktuell?
Hoka Tecton X2.
Den gibt's noch?
Nee, ich habe, glaube ich, das letzte globale verfügbare Paar in meiner Größe habe ich mir aus Nordamerika geschossen für, glaube ich, $40 Versand, weil ich relativ große Füße habe, gibt es in meiner Größe immer nur relativ wenig Auswahl. Und das sind so, ich würde mal sagen, für mich die besten Schuhe im technischeren Gelände, mit denen man auch noch ein bisschen schneller vorwärts kommt. Ja, also das ist bisher so mein Lieblingsschuh. Und von den anderen, die ich habe, weiß ich zum Teil nicht mal, wie die heißen. Also ich bin schon eher, ich trage schon gern Hockerschuhe, weil die einfach, ich habe breite, widerliche Krähenfüße, da passen die ganz gut dazu. Und früher habe ich viel Asics getragen, aber das mehr, als ich noch so Casual Runner war. Und sonst, ich habe auch noch natürlich ein paar Nike irgendwas Flies, mit denen ich auf der Bahn meine Runden drehe, aber in 90% der Fälle trage ich Hockers. Ohne, dass ich jemanden da überzeugen möchte davon, die zu tragen, aus irgendeinem Grund, also das ist einfach nur persönliche Präferenz.
Okay, also wenn jetzt jemand von Hoka zuhört, das war der Pitch von Manuel.
Ja, ich fordere viel, ich gebe wenig, aber ich trage eure Schuhe. Also da gerne dürft ihr mir ein 10er-Pack Schuhe vor die Tür stellen, da freue ich mich drüber. Wenn ihr nichts in Return wollt, liebend gerne.
Aber der Hoka Tecton X2, genau, der wird hier in der Alles-Laufbar-Redaktion auch schmerzlichst vermisst.
Ja,
hat uns auch sehr gefallen. Kommt jetzt der Vierer raus? Mal schauen.
Aha, wusste ich nicht.
Mal schauen, ob das. Ja, genau. Sind wir auch sehr gespannt. Wir von Alles Laufbar laden dich zusammen mit unserem Partner Norona am 18.07. nach Garmisch-Partenkirchen ein. Dich erwarten zwei geführte Gruppenläufe mit dem Alles Laufbar-Team auf den Trails rund um Garmisch, leckere Snacks und ein Live-Podcast in gemütlicher Atmosphäre. Es wird zwei Distanzen geben, eine längere und eine kürzere. Es steht bei beiden Läufen das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund und auch nicht so erfahrene LäuferInnen sind ausdrücklich herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, das Event mit Norona veranstalten zu dürfen. Norona ist eine norwegische Outdoor-Marke, die richtig coole Trailrunning-Produkte im Sortiment hat. Wir durften die letzten Wochen ein paar Teile ausprobieren und besonders die Senja Laufweste hat uns richtig gut gefallen. Super hochwertig, tolle Passform und schick ist sie auch noch. Also, komm am 18.07. vorbei. Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen und ein paar Kilometer und Höhenmeter mit dir zu machen. Das Event ist kostenfrei, wir bitten allerdings um Anmeldung. Den Link dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Manuel, ich habe mir was ausgedacht, ein kleines Spielchen. Lass uns mal Trailrunner-Quartett spielen. Wir haben jetzt schon gehört, im Punkto Ego hast du einen ziemlich niedrigen Score. Ich habe mir noch andere...
Was heißt ein niedriges Score?
Also von 0 bis 100.
Dass ich ein hohes Ego oder ein niedriges Ego habe?
Du hast ein niedriges Ego. Also wenn wir jetzt auf eine Skala von 0 falsch. Bis 100, ja? Und wenn du...
Ich habe ein hohes Ego, aber es ist nicht bestätigt durch Social Media.
Ah, oder so. Okay.
Ja.
Okay, schwierig. Klammern wir das mit dem Ego aus. Vielleicht ein bisschen einfacher aufs Laufen gezogen. Okay, also es gibt immer maximal 100 Punkte. Das steht für viel Kompetenz in dieser Kategorie. Okay?
Okay.
Also, Technik im technischen Terrain. 0 bis 100.
Downhill 99, sonst 97.
Speed im laufbaren Gelände.
Verglichen mit Trailrunnern auf meinem Niveau 85, verglichen mit Sebastian Saue 2,5.
Mentale Stärke.
100.
Haben wir jetzt hier schon ein bisschen erfahren, aber sag's nochmal bitte in Zahlen. Magen-Darm-Robustheit.
Alles. kann man nicht in Worte oder Zahlen fassen. Da.
Okay.
Ist einfach gegeben.
Sprengt die Skala. Post-Race-Party-Qualitäten.
Ja, ich meine, ich bin halt keine 25 mehr leider, sonst hätte ich die Post-Race-Party-Qualitäten auch schon vorm Race gehabt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht schon früher sowas gemacht habe. Aber ich meine, ich muss selektiv Party feiern als Familienvater, aber wenn ich dann mal feiere, feiere ich die Feste schon gerne.
Okay, also können wir... Die Zahl können wir vielleicht eine 50 schreiben mit einem Sternchen dran, war mal mehr.
Ja, oder eine 100 durch 2, also entweder 100 oder nix.
Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, ein ganz, ganz guter Mix. Mehr Stärken als Schwächen habe ich jetzt hier rausgehört. Man braucht ja auch immer ein Bild dann auf der Karte bei so einem Quartett, ja? Was würdest du da gerne von dir sehen? Was wäre das für eine Art Foto?
Ich glaube... Dieser Bergbüffel trifft es schon ganz gut. Mir fehlt jetzt auch nichts ein, was vielleicht, habe ich ja noch nie Gedanken drüber gemacht, bräuchte ich vielleicht ein paar Minuten, um mit einem qualifizierten Bild zu kommen, aber ich glaube, der Bergbüffel trifft es schon ganz gut.
Weil ich sag mal, es gibt ja LäuferInnen, denen ist es vielleicht wichtig dann, dass sie lachend auf einem Foto sind, um auch zu verkörpern, dass sie Spaß am Sport haben. Andere wollen vielleicht eher so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht zeigen und so Zach Miller-mäßig irgendwie so zeigen, dass sie halt alles geben. Also wo würdest du dich da so einordnen? Lachst du oft auf dem Trail?
Ja, also kommt immer drauf an. Ich bin, glaube ich, immer gut gelaunt auf dem Trail, also sagen wir mal den ersten 60-80% vom Rennen. Hinten raus ist es manchmal dann schwierig mit der guten Laune, aber ich quatsch auch gerne noch mit den Leuten, bedanke mich bei den Zuschauern, bin da schon eher ein gut gelaunter, höflicher Typ, zumindest denke ich das von mir. Und ansonsten glaube ich, ist die Realität ist, dass man hat Höhen und Tiefen während dem Trail, während einer Woche. Deshalb, ich glaube, ich bin da eher jemand, ich kann mit allen Facetten leben. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob meine Social Media Pictures, was Strava ist, und Instagram, glaube ich, ja. Da habe ich vermutlich das gleiche Bild. Und da, das ist von so weit weggeschossen, dass man den Gesichtsausdruck, glaube ich, eh nicht richtig sieht.
Ja, nur genau, auf deinem Instagram-Profil sind genau zwei Beiträge. Und ich glaube, ein Beitrag ist das Siegerbild vom Zut von diesem Jahr. Das fand ich übrigens eigentlich ganz schön, das Foto. Lass uns noch mal ganz kurz zum Zut kommen, weil, wie gesagt, du bist eben vor 4 Jahren das erste Mal dort gelaufen. Jetzt hast du dieses Jahr die ja verkürzte Ultradistanz gewonnen. Es waren am Ende anstatt 106, glaube ich, 74 ja. oder sowas. Um den Dreh, nagelt mich nicht auf den Kilometer fest. Genau, aber du hast gewonnen. Hat sich da für dich irgendwie ein Kreis geschlossen?
Nein, eben nicht, weil ich nicht die 100 gelaufen bin. Wenn ich die 100 gewonnen hätte, wäre das eine andere Geschichte. Ich habe mich so geärgert, also nicht falsch verstehen, ich war natürlich froh, dass ich gewonnen habe, aber das war so bittersweet, weil ich wollte eigentlich genau das tun, dieser Redemption Loop, weil den 100 habe ich ja auch schon mal gelaufen und das lief auch okay, aber ich hätte halt gerne auf dem ganzen Loop mindestens Podestplatz mehr abgeholt. So waren es halt nur die 75 oder 74. Es hat sich natürlich trotzdem danach angefühlt, gerade gegen Ende des Rennens, da, wenn man da im Downhill ist und weiß, okay, noch 7-8 Kilometer einfach bergunter laufen und mit meinem Downhill-Ego von 100 von 100, weiß man, da geht nichts mehr schief. Ich muss einfach nur noch ins Ziel kommen. Da fühlt man sich schon bestätigt und auch wirklich so halt zufrieden. Und das Gefühl hält nach wie vor an, so dieses, okay, das Ding habe ich im Sack, das nimmt mir keiner mehr. Aber es wäre halt noch eine Nummer cooler gewesen, wenn es halt die eigentliche 100er-Strecke gewesen wäre und nicht dieser Kompromiss.
Das heißt, du musst nochmal zurückkommen?
Ja, also ich hoffe es, aber ich weiß nicht wann. Ich tue mir immer schwer, schon mit auch Saisonplanung, dass man das alles im November schon machen muss. Ich würde am liebsten einfach immer 4 Wochen vorher sagen, okay, da laufe ich nicht. Dementsprechend, ja, mal schauen. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin 37, ich habe ein Kind. Ganz ehrlich, meine Frau und ich planen irgendwann noch ein zweites. Das Leben wird nicht einfacher. Zeit für solche Sachen wird nicht mehr werden, bis die Kinder mal aus dem Haus sind. Also suchen die sich besser früh einen Job.
Okay. Du hast ja, genau, du hast schon erzählt, dass du dieses Jahr den UTMB laufen wirst. Deswegen, ich wollte nachfragen, du hast ja beim Zut dann auch eine direkte Quali eben für Chamonix nächstes Jahr auch bekommen, aber ist dann vielleicht gar nicht mehr so relevant, weil du dieses Jahr schon in Chamonix den UTMB laufen wirst. Ich habe gesehen, in deiner ITRA-Liste, in deinen Resultaten dort, dass du schon jemand bist, der auch gerne so Klassiker läuft. Ja, also ich habe da so Transvulkania gesehen, Sierra Senal. Wie wählst du deine Rennen aus? Also geht das irgendwie nach Landschaft, Historie, Prestige, sportlicher Konkurrenz? Gibt es viele Gründe. Was sind da so die Kriterien?
Wahrscheinlich Landschaft ganz oben, wenn ich interessiert bin in die entsprechende Gegend. Transvulkania zum Beispiel, mega geil, die Insel. Das Rennen selbst natürlich auch, ist natürlich sehr namhaft, aber ich wähle schon, also primär die Sachen, entweder sie müssen gut erreichbar sein oder sie müssen mich landschaftlich reizen vor allem. Natürlich UTMB als Trailrunner, sagen wir es mal so, Chamonix als Trailrunner ist mit Sicherheit eine coole Sache, die ganze Stimmung. Aber ich wollte eigentlich nie 100 Meilen laufen. Ich will es immer noch nicht. Aber ich habe mich halt da qualifiziert und dann habe ich halt gesagt, ja gut, wie gesagt, man wird nicht jünger, man hat nicht mehr Zeit für solche Sachen, wenn ich jetzt, wann dann? Und jetzt habe ich mich dann angemeldet. Mir graut es jetzt schon davor, also vor den letzten 3 Vierteln des Rennens wahrscheinlich, nicht vor dem ersten Viertel. Das wird wahrscheinlich schon eine unvergessliche Erfahrung werden. Ja, aber abgesehen davon, also auch auf den Azoren beispielsweise gibt es ein Rennen, was ich vielleicht mal gerne machen würde. Ja, es sind schon noch ein paar Sachen, die ich gern sehen würde, aufgrund von der Landschaft, die ich gern sehen würde. Also das ist schon mehr so der Hauptbeweggrund.
Der UTMB ist jetzt noch, ich schaue kurz auf den Kalender, 6 Wochen hin circa. Du läufst dann jetzt beim Eiger ein Trainingsultra, du läufst die volle Distanz, nehme ich an.
Stand heute ja, wie es morgen Abend ausschaut. Also ich habe die Befürchtung, dass es wieder gekürzt wird. Aber ich sag mal, ob ich jetzt 70 Kilometer schnell laufe oder 100 schnell, für die Beine ändert sich da nichts.
Ja gut, dann könnte man ja auch sagen, ob du 100 Kilometer läufst oder 160 Kilometer, ist am Ende auch nicht mehr so viel mehr.
Ja, ja, eben. Trotzdem habe ich Angst davor.
Okay, ja, mit welcher Erwartungshaltung wirst du nach Chamonix dann fahren?
Boah, schwierig. Also wie gesagt, mir geht es um die Stimmung. Ich mache mir jetzt nichts vor, ich laufe da nicht vorne mit drin. Auch wenn da vorne 50% von den Top-Eliten eingehen, dann werde ich da vorne drin nichts zu suchen haben. Also ich versuche, ein für mich gutes Rennen zu machen. Ich bin noch nie 160, 170 Kilometer gelaufen. Dementsprechend allein ins Ziel zu kommen, ist schon ein Achievement an sich. Wenn ich in die Top 50 komme, bin ich mit Sicherheit zufrieden. Aber durch das, dass ich jetzt auch schon in diesem Jahr ein paar Rennen gelaufen bin, die ja teils gut, teils weniger gut liefen, ja, ist es, also es ist so blöd, wie es klingt, aber es ist nicht mein Hauptziel dieses Jahres, dahin zu gehen und eine Mega-Performance um den Berg zu brennen, weil das wäre auch ein bisschen vermessen, wenn man so einen langen Lauf zum ersten Mal macht. Dementsprechend, ja, ich will einfach nur über die Ziellinie kommen und denken, boah, das habe ich gut gemacht.
Okay, da höre ich schon auch ein Stück Demut raus, so vor so der langen Distanz. Wie ist denn das für dich? Du bist ja jetzt auch schon große Meisterschaften gelaufen, Weltmeisterschaften. Wie ist da der Stellenwert des UTMB im Verhältnis? Ja, man könnte ja schon sagen, eigentlich ist der UTMB vielleicht auch die inoffizielle Weltmeisterschaft, wo das Niveau ja auch sehr, sehr hoch ist.
Ja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt vor allem in Canfranc, der Long Trail oder auch generell die ganzen Rennen in Canfranc waren schon stark besetzt. Da waren viele Eliten am Start. Und ich glaube, das konnte schon auch dem UTMB das Wasser reichen von der Stärke vom Feld her. Mhm. Der Unterschied ist halt, man muss von seinem Land dahin geschickt werden. Und es sind halt nicht 2000 Leute hinter dir, sondern noch maximal 200. Dementsprechend ist es natürlich eine ganz andere Erfahrung. Die Leute, die ja da an den Start gehen, da weiß man, die haben alle was drauf. Beim UTMB natürlich müssen sie sich alle qualifizieren, aber das Feld wird dann doch schnell dünn vorne raus. Dementsprechend glaube ich, es ist schwer zu vergleichen. Aber ja, also für mich, UTMB, das klingt blöd, aber kann man rein theoretisch jedes Jahr laufen, wenn man als Elite-Läufer sich qualifiziert. Bei einer WM, da können auch in manchen Ländern wirklich gute Trailläufer, haben die Möglichkeit nur alle 2 Jahre und dann ist noch lange nicht gesetzt, dass man dazu nominiert wird. Also das ist mein Take.
Es ist ja so, dass du bei der WM dann eben, du hast es schon gesagt, da läufst du eben für dein Land, da trägst du eben das Nationaltrikot und beim UTMB laufen halt in der Regel die Elite-Läuferinnen für einen Sponsoren. Du läufst in dem Fall ja eigentlich dann für Manuel Hartweg, sag ich mal. Würde es dir dann nicht auch helfen, irgendwie so einen Druckfaktor irgendwie auch zu haben, dass du für jemanden anderen läufst als nur für dich?
Nee, ich wüsste nicht warum. Also ich glaube, man als nennen wir dieses Wort mal als Leistungssportler, macht man sich selbst schon genug Druck. Ich bin niemand, der mit Druck nicht umgehen kann, würde ich sagen. Aber dass ich dann auch einen externen Stimulus brauche, der mir am Schluss vielleicht noch sagt, okay, du kriegst noch irgendwelche Bonus bei der und der Platzierung. Ich weiß nicht, das wird mich nicht mehr motivieren, als ich sowieso schon motiviert bin. Es würde sich einfach nichts ändern für mich, glaube ich.
Ja, ich finde es auf jeden Fall cool und bemerkenswert, dass du eben, wir haben jetzt Transvulkania aufgezählt, Serie Senal, dass du jetzt zum UTMB läufst, auch Eiger und so, das sind ja alles schon eben Rennen und natürlich die EM und WM sowieso, wo sich eben die Elite trifft. Und man könnte jetzt ja auch zum Beispiel denken, dass du auf einem Niveau bist, wo du dir auch Rennen aussuchen könntest, wo du dir ziemlich sicher sein kannst, dass du da auch gewinnen würdest. Ja, also jetzt irgendwie kleinere, vielleicht nationale Trailrennen, die jetzt nicht ganz so gut besetzt sind. Man könnte es sich ja einfach machen, Siege zu sammeln. Ja, aber das scheint mir nicht deine Hauptmotivation zu sein. Also du hast keine Angst davor, auch mal eins auf den Deckel zu bekommen. Ist das richtig?
Ja, habe ich mir noch nie wirklich so Gedanken drüber gemacht. Ich eher so aus der anderen Richtung, dass ich gerne, gerade in Rheinland-Pfalz, vielleicht öfter mal kleinere Rennen laufen sollte, einfach um die Communities dort ein bisschen zu unterstützen. Aber da ging es mir halt wirklich nicht um mich, sondern um die Rennen an sich. Und ich weiß nicht, ich hatte, wie gesagt, mein Ego ist groß genug, ich brauche nicht kleine Rennen zu gewinnen, um mich gut zu fühlen. Ich laufe einfach gerne die Rennen, wo ich Interesse habe, die Rennen zu laufen. Und da ist mir dann auch der Competition mehr oder weniger egal. Also wenn da jetzt ein gutes Feld ist, natürlich, das ist cool, gerade wenn man halt dann vielleicht irgendwann auch ein paar von den namhafteren Läufern überholt. Das ist schon, fühlt sich gut an, aber es fühlt sich auch gut an, in einem kleineren Rennen das Rennen vom Anfang bis zum Ende zu führen und zu wissen, okay, jetzt kann ich sogar die letzten 20 Kilometer noch ein bisschen chillen, das Ding habe ich im Sack, dass man, ja, das ist auch ein gutes Gefühl, das kann man mehr genießen vielleicht. Aber, ja.
Da muss ich mal nachfragen, also das Überholen von welchem bekannten Läufer hat sich bisher am besten angefühlt?
Je nachdem, also man muss ja ganz klar sagen, als ich Benno Hoffmann bei der DM überholt habe, der hat mich ja auf das Rennen, wir waren dann nach so 35 Kilometer, also nach ungefähr der Hälfte waren wir nur noch zu zweit und dann ging es einen 15 Kilometer Anstieg hoch und ich wusste, niemals kann ich mit dem auf dem Anstieg mithalten und kaum hatte ich das fertig gedacht, ist er auch schon vorne weg und wir waren uns beide sicher, wir sehen uns heute nicht mehr. Und dann, interessant, geht wieder auf den ursprünglichen Punkt zurück, wurde es dreckig. Wortwörtlich, es war ein feuchter, nasser Tag, es ging eine Skipiste hoch, das war ein riesiges Schlammbad, nicht unbedingt Bedingungen, wo so ein drahtiger Läufer wie der Benno Hoffmann wirklich den Druck auf die Kette kriegt. Und da ist dann doch eher mein Typ gefragt gewesen. Und dementsprechend habe ich den dann immer mal wieder noch gesehen und habe sogar auf die Uhr geschaut, denke ich, jetzt hat er mir in 15 Kilometer auf 1500 Höhenmetern gerade mal zwei Minuten abgenommen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber irgendwann habe ich nicht mehr gesehen. Und dann, als ich oben war, ging es an den Downhill. Und dann meinte so ein Typ zu mir, ey, du bist nur eine Minute hinten dran. Und ich dachte, der verarscht mich. Ich habe gedacht, zweiter Platz, mega gut, mehr als ich jemals gedacht hätte. Und laufe zwei Kurven rum und dann sehe ich den vor mir und denke, das gibt's ja wohl nicht. Und dann habe ich den irgendwann überholt. Und sagt noch so, hallo, als ich an ihm vorbeilaufe. Und ich habe gedacht, jetzt sprintet er los. Der hat einfach gedacht, der läuft jetzt locker ins Ziel. Und dann hat einen Schritt auf die Seite gemacht, hat mich überholen lassen. Und ich habe ihn überholt. Und dann so habe ich so Gänsehaut gekriegt während dem Laufen. Da habe ich gedacht, Alter, was passiert denn hier gerade? Und dann hat man ja immer so diese Mindgames. Dann denkt man, ja, der lässt mich jetzt 100 Meter nach vorne laufen, dass ich denke, ich hätte Chancen. Dann überholt er dich wieder. Und das zieht sich dann, die letzten 10 Kilometer hat sich das so gezogen und so diese Realisation, dann, der hat nicht mit dir gespielt, der war durch und du bretterst gerade noch hier den Downhill runter, das war schon ein richtig gutes Gefühl, also das war halt auch so wirklich, wo dann halt auch was bei rauskam, was zählbar ist. Und bei der WM hatte ich zum Beispiel am Anfang Francesco Puppi überholt, aber der hatte sich verletzt und genau das gleiche mit Caleb Olsen. Das motiviert trotzdem, so arschig, wie es vielleicht klingen mag, aber wenn man solche Leute dann überholt, denkt man ja schon, oh, cool. Gut, der Francesco hat mich dann Viertelstunde später wieder zurück überholt, weil er dann die Zähne zusammengebissen hat. Auch völlig in Ordnung. Aber ja, ob ich da jetzt einen Platz weiter vorne oder weiter hinten gelandet wäre, es hätte dann keinen Unterschied gemacht. Bei Benno Hoffmann und der DM war es halt Silber oder Gold.
Sind das denn auch so Fan-Momente? Also wenn du Francesco Puppi, Caleb Olsen und so, also bist du da auch so ein bisschen ehrfürchtig dann? Oder?
Also ehrfürchtig bin ich generell nicht. Man denkt sich, nein. Ich meine, ich kenne die Namen, durch das, dass ich ja nicht so viel Social-Media-Zeug mache, bin ich da vielleicht auch ein bisschen nicht so affected. Man denkt halt, also wortwörtlich, ich habe gedacht, boah, cool, das war so das, was ich gedacht habe, sonst eigentlich nichts.
Man hat dann du hast in dem aber Moment nicht nach einem Selfie gefragt oder nach einem Autogramm.
Ich hasse Selfies. Ich habe in meinem Leben noch nicht nach einem Selfie gefragt. Meine Frau hat mich in meinem Leben gezwungen, vielleicht 5 Stück zu machen und jedes Mal gibt es fast eine Krise danach.
Okay. Manuel, zum Abschluss. Ich habe mir ein paar Sätze ausgedacht und ich bitte dich einfach, die zu vervollständigen, ja, kurz und knapp. Also, hätte ich Trailrunning schon als Teenager entdeckt, dann würde ich heute
keinen Spaß mehr dran haben.
Wenn ich mir einen Künstlernamen geben könnte, dann wäre es?
Boah, schwierig. Ich bin nicht so der Künstlertyp.
Kampfsau.
Ja, ja, von mir aus Kampfsau, irgend sowas. Das trifft es noch am ehesten, aber vielleicht fällt mir noch was ein.
Wenn ich nur noch ein einziges Rennen in meinem Leben laufen könnte, dann wäre es?
Jedes Jahr oder nur noch einmal?
Nur noch ein einziges Rennen.
Wahrscheinlich UTMB.
Wenn ich plötzlich 100.000 Instagram-Follower hätte, dann würde ich?
Es nicht mal wissen.
Wenn ich in diesem Podcast die Chance bekommen würde, nur noch eine Botschaft loszuwerden, etwas, das ich schon immer mal sagen wollte, dann würde diese lauten?
Macht, auf was ihr Bock habt. Vergesst den Spaß dabei nicht. Das ist das Allerwichtigste. Und nehmt alles nicht so ernst.
Manuel, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg beim Eiger und natürlich in Chamonix. Ich hoffe, wir sehen uns dann vor Ort in Chamonix. Vielleicht sprechen wir noch mal vorher, vor dem UTMB, wenn du Lust hast.
Gerne, ja. Können wir gerne machen. Aber ich komme am Tag davor an. Wird eng.
Okay. Dann schauen wir mal, wie wir es
vielleicht sehen. Danach, ja.
Alles klar. Manuel, mach's gut. Danke für deine Zeit.
Dankeschön, Christian. Vielen Dank auch. Und bis hoffentlich bald.
Bis bald.